Radio Oldtimer Specials.
In der Serie Schicksalsmomente der deutschen Automobilwirtschaft berichtet Ingo Meyer, Wachtberg Pech, im Gespräch mit Arno Wahl über entscheidende Männer und Sternstunden der deutschen Automobilwirtschaft. Heute Rudolf Leiding, Retter in höchster Not bei VW. Sie hören Teil 2.
Ja, da muss man zu sagen, das waren die, so kenne ich sie, als VW SP2. Das waren richtige, schnittige, kleine Modelle, die ja vielleicht später in dem Corrado oder in dem Scirocco eine Fortsetzung fanden. Aber man sieht in Deutschland ganz selten solche Fahrzeuge, wenn auf Riesentreffen vielleicht mal eine oder zwei zu sehen sind. Dann wundert man sich und sagt sich, Mensch, was ist das für ein schönes Auto?
Ja, ja. Gut, und dann kam, und jetzt kommen wir zurück, und ich sagte eingangs, jeder Boss hat seinen Vorgänger. In der Zwischenzeit war Nordhoff gestorben. Das haben wir in unserem letzten Gespräch eruiert. Und sein Nachfolger war Kurt Lotz. Kurt Lotz kam von einem Elektromaschinenbaubetrieb in Deutschland und war sozusagen der Major im Volkswagenwerk. Er war eine Weile Stellvertreter von Nordhoff. Und hat dann Nordhoff beerbt. Und er hat natürlich, Kurt Lotz hat Nordhoff natürlich auch insoweit beerbt, als dass er diesen ganzen nicht mehr funktionierenden Krämerladen dort geerbt hatte. Wie kann eins der modernsten Werke der Welt zu einem Krämerladen denaturieren? Das kann es, wenn man sich zu lange an einem Modell festhält, das war der Käfer, und dann in unorganisierter Weise versucht, Nachfolgemodelle zu bauen, die aber alle dem Nordhoff nicht gefallen haben und dann alle in den geheimen Hallen landeten und wurden nicht weiter verfolgt. Dann auf einmal merkte man, jetzt geht gar nichts mehr, wir geraten auf die Verlustschiene, der Käfer geht in die Knie, in Amerika dauernd neue Bauvorschriften für den Käfer, die ihn nur teurer machten, in Deutschland die Konkurrenz von Opel und Ford, die mit modernen Mittelklassewagen oder Klein- bis Mittelklassewagen Kadett und 12M den Markt von unten aufmischten. Und dann hatte dann der Lotz den K70 mit übernommen. Das war ein in die Ehe gebrachtes Auto von NSU. NSU wurde ja dann auch von Audi gekauft, also mit dem Geld von Volkswagen über Audi wurde NSU gekauft. Dann kam dieser K70 dazu, ein für Wolfsburger Verhältnisse völlig fremdes Auto mit einem Motor vorne, einer Wasserkühlung.
Bleiben Sie dran, es geht gleich weiter.
Radio Oldtimer, die ganze Welt der Oldtimer und Youngtimer im Radio.
Das war also nicht auch das Auto, auf das die Volkswagen-Händler gewartet haben.
Klar.
Dann stand der 411 dort in der Reihe. Das war also ein übergrößter Typ 3. Das, der 411 war der Typ 4. Das war das große Auto, der große Volkswagen, den es auch mit vier Türen gab, mit einer ewig langen Nase vorne für als Knautschzone und Kofferraum. Mit immer noch mit dem luftgekühlten Motor hinten. Und diese Ära war eigentlich schon vorbei mit dem luftgekühlten Motor hinten, als der 411 das Licht der Welt erblickte. Parallel war der Audi 100, den ich vorhin apostrophierte, im Markt. Also das war also ein Gemischtwarenladen. Parallel lief dazu noch ein Porsche, Volkswagen Porsche, so ein Auto, was vor dem Unfall schon aussah, als ob es den Unfall schon hinter sich hätte. Ja, also das fand Lotz alles vor.
Noch ein Stichwort, Herr Meyer, auch wenn ich Sie unterbreche.
Gerne.
Energiekrise. Dieser 1500er Käfermotor galt in den Jahren als Spritfresser par excellence.
Ja, ich habe das Gefühl, die haben nicht mit Luft gekühlt, die haben mit Sprit gekühlt.
Sind wir einer Meinung, nicht?
Ja, wir sind einer Meinung. Das lag unter anderem auch daran, dass Volkswagen bei dem Auto die Entwicklung des Vergasers, die Anpassung des Vergasers an den Motor selbst machen wollte und nicht Pierburg überlassen hat. Das haben sonst immer die Zulieferer gemacht. Jetzt wollte man es selbst machen und das ist fast so ausgegangen wie der Berliner Flughafen. Das funktionierte nicht und in der Tat, die Dinger haben so viel gesoffen, 12, 13 Liter Spritverbrauch war für das Auto überhaupt gar kein Problem.
Nee. Ne? Und mehr, ja.
Eine ganze Serie, also da haben Sie recht, das kam on top nicht nur keine neuen Konstruktionen, sondern bei den Verbesserungen der alten Konstruktionen sich noch Verschlimmbesserungen zu leisten. Das ging also im Markt gar nicht. Also Lotz wurde praktisch, wenn Sie so wollen, sprach sich das überall rum. Im Volkswagenwerk war man ratlos, man hatte keine Nachfolge für den Käfer. Der amerikanische Markt brach weg aus Gründen der Währungsparität. Auch darüber haben wir schon in einer Sendung gesprochen. Und man hat dann Lotz relativ schnell entsorgt. Und wer war dann praktisch derjenige, auf den man sich einstimmig im Aufsichtsrat geeinigt hat? Das war Rudolf Leiding. Leiding bezog also 1971 im Herbst den Wolfsburger Chefsessel. Und dann war er wieder da, wo er mal als junger Kundendienstmechaniker nach dem Krieg angefangen hatte. Leiding ging dann sehr rabiat vor in Wolfsburg. Er sah, dass da nichts auf der Kante war. Als erstes schmiss er den damaligen Leiter der technischen Entwicklung, Professor Holste, raus. Denn Holste kam von der D-Mark. Alle haben gesagt, Volkswagen werden künftig wie Kranhaken aussehen. Also ein Mann, der ein guter Ingenieur war, aber von Autos im Grunde nichts wusste. Leiding hat dann übergangsweise den technischen Vorstandsvorsitz im Volkswagenwerk nicht besetzt, sondern hat gesagt, das mache ich selbst.
Bleiben Sie dran, es geht gleich weiter.
Radio Oldtimer. Die ganze Welt der Oldtimer und Youngtimer im Radio.
Er wurde dann auch abends in der technischen Entwicklung gesehen. Da ging er dann abends um 8 Uhr rein und nahm einen Filzstift und ging an die Zeichenbretter und zeichnete die Autos um, machte einen gelben Zettel von 3M dran und sagte, so hat das auszusehen. Also Leiding hat vorgefunden auch einen völlig eingefahrenen Laden in Wolfsburg und es geht von ihm, ich erzähle Ihnen alles das, was nicht in Wikipedia steht.
Ja, klar, ja?
Das andere kann man nachlesen.
Ja, natürlich.
Leiding hat sich dann als Dienstwagen den Roh 80 gehabt. Das war ja auch noch so ein Ding, was die in der Familie des Volkswagenwerkes war. Und hat sich morgens an die Wache Sandkamp, das ist die berühmteste Wache am Volkswagenwerk, von den 4 oder 5 Eingängen hingestellt und hat beobachtet, wann die Hauptabteilungsleiter und Abteilungsleiter mit ihren Dienstwagen da reinfahren. Denn über die Wache Sandkamp konnten alle Abteilungsleiter und Hauptabteilungsleiter mit den Dienstwagen reinfahren. Das waren entweder Volkswagen Käfer oder Volkswagen Typ 3. Und die waren alle gekennzeichnet durch das Kennzeichen WOB, also für Wolfsburg, und dann nicht VW, das war eine andere Nummer, V, einfach nur V.
Ja.
Das ging dann von V1, das hatte bestimmt keiner, aber bis dann V1990. Und die hat er sich aufgeschrieben und dahinter geschrieben, um wie viel später die waren als der Beginn der Normalschicht. Und dann hat er sich die Leute zu sich kommen lassen, hat sie gefragt, warum sie zu spät zur Arbeit kommen. Das war natürlich in diesen Kreisen, wo man eigentlich gewohnt war, frei zu arbeiten, als Abteilungsleiter und Hauptabteilungsleiter, ziemlich ein hartes Unterfangen, nicht? Da sitzt dann so ein ehemaliger Fachschulingenieur vor den Professoren und Doktoren und sagt denen, dass sie mal wenigstens pünktlich zur Arbeit kommen sollen.
Ja.
Ja, aber das hat gewirkt. Das hat gewirkt.
Ja? Interessant, ja.
Ja, das hat gewirkt. Dann hat er praktisch ein paar Ferngläser besorgt und hat die ganze Marketingabteilung, also diejenigen, die da was zu sagen hatten, zu sich in den 13. Stock des Verwaltungshochhauses gerufen und hat denen die Ferngläser auf die Fensterbank gelegt und hat die Leute gebeten, mal rauszugucken auf den Parkplatz der Werksangehörigen, was sie dort so sehen und welche Autos da so stehen, ne? Und dann haben die gesagt, ja, da stehen Volkswagen Käfer und Volkswagen Typ 3. Ah, sagt Leiding, was steht denn da noch? Ja, Simca 1100, Renault R7, Fiat 127. Und dann fragte Leiding seine Leute, sagen Sie mal, warum fahren unsere Werksarbeiter, die ja 18% Nachlass auf einen neuen Volkswagen kriegen, ein Fremdfabrikat? Und damals waren ja 18% Nachlass brutto noch wie netto 15% zu werten, denn Nachlass gab es ja sonst nicht höher. Ne? Mhm. Und da haben die gesagt, das wissen wir nicht. Und da hat er nur kurzerhand gesagt, ich sorge dafür, dass solche Autos gebaut werden und ihre Marktforschung, die interessiert mich künftig nicht mehr. Ne?
Ja.
Das ist so nach dem Motto, er hat die Leute richtig bloßgestellt auch, weil er ihnen gesagt hat, ihr macht jahrelang Marktforschung und kommt nicht über diesen Scheiß-Typ Volkswagen mit dem Heckmotor und mit dem Typ 3 und mit dem Typ 1600 und dem Typ mit dem dem Typ 4, mit dem 411.
Bleiben Sie dran, es geht gleich weiter.
Radio Oldtimer. Die ganze Welt der Oldtimer und Youngtimer im Radio.
Das war also Leiding, wie er leibt
in Leben. Mal eine Frage. Hat er das durch seine Auslandstätigkeit gelernt, von solchen Großbetrieben wie General Motors in Amerika, die ja sowas immer im Auge hatten, dass die Angehörigen eigene Fahrzeuge fuhren?
Dass die Angehörigen eigene Fahrzeuge fuhren, also, ach so, eigene, meinen Sie jetzt?
Eigene Herstellung, ja. General Motors mit General Motors. Arbeiter
ja, ja. Nein, das war lange vor Leiding.
Ah, ja.
Das hat der Betriebsrat des Volkswagenwerkes schon lange vor Leiding ausgefochten, dass man den Wagen dort billiger kriegte.
Ah, ja.
Gut, also das war aber nicht Leidings Hauptaufgabe.
Ja.
Leidings Aufgabe war in der Tat, auf seiner Erkenntnis aufzubauen, dass die große technische Entwicklung mit damals 4000 Leuten nichts auf der Pfanne hatte. Und das ist, die standen sozusagen mit dem Rücken an der Wand. Das bedeutet, auf das Militär übertragen, wir haben keine Munition mehr für unsere Waffen sind auch kaputt und unmodern, wir müssen uns eigentlich ergeben. Und so schnell kann man keine neuen Autos entwickeln. Und da war sich Leiding mit Ludwig Kraus einer Meinung, man muss praktisch die Technik von Ingolstadt nach Wolfsburg holen. Denn da war eine weite Vorbereitung passiert. Man hatte inzwischen den Supererfolg vom Audi 100, wollte man nochmal ergänzen um ein Fahrzeug, was unter dem Audi 100 lag, also den Audi 80, der 1972 rausgekommen war, der bot sich an. Dann war die neue Motorenfamilie gebaut, die in den Audis drin waren, im Audi 80, den hätte man gut gebrauchen können, auch für andere Fahrzeuge. Also dann hatten die Audi-Leute einen wunderbaren Kleinwagen entwickelt, den Audi 50, und das war schon mal die Substanz, die Leiding sah, dass sie das Volkswagenwerk kurzfristig aus der Patsche bringen konnte.
Ja,
also,
Herr Mayer, noch was. Der Quattro wurde entwickelt und hat junge Leute angesprochen, massiv in den Jahren angesprochen, nicht?
Der Quattro kam natürlich erst viel später, kam unter Pirch. Aber zu dem sage ich auch noch was.
Okay, Entschuldigung, dass ich das zu früh reinwerfe, weil Audi 80 ja noch massiv...
Der Quattro, ja richtig, was Sie sagen, richtig. Der Quattro kam zu dem Zeitpunkt, wo aus dem Audi 80 dann wirklich das Sportfahrzeug wurde, das kam ja Anfang bis Mitte der 80er Jahre war das, aber vorher ging es ja einfach darum, das Volkswagenwerk zu retten.
Ja, richtig.
Ich sage das deswegen so mit Nachdruck, weil heute ist alle drei Tage in der Zeitung zu lesen, welche schwierige Situation das Volkswagenwerk angesichts der Zahlungen in USA vor sich hat.
Ja.
Und wie viele Rückstellungen da gemacht worden sind von über 8 Milliarden Euro und ob das überhaupt reicht. Die Situation des Volkswagenwerkes damals, die wirtschaftliche, war mindestens genauso prekär. Ich würde behaupten, aus meiner Sicht, sie war schlimmer. Denn heute braucht man nur Strafe zahlen, das kann man noch irgendwie packen. Damals hatte man nichts mehr auf der Pfanne und das ist viel schwieriger.
Keine Perspektive für die Zukunft bei einer Milliarde Schulden.
Ja, genau so war es.
Bleiben Sie dran, es geht gleich weiter.
Radio Oldtimer. Die ganze Welt der Oldtimer und Youngtimer im Radio.
Jetzt kommt es, dass natürlich noch unter Nordhoff angefangen und dann natürlich auch unter Lotz weitergetrieben und natürlich auch durch die verwandtschaftlichen Bedingungen ein bisschen zwischen Porsche und Nordhoff auch getriggert. Die Porsche-Firma, die ja nicht nur ein Automobilfabrikant ist, sondern auch ein Konstruktionsbüro ist für andere. Porsche ist eines der größten Konstruktionsbüros in Deutschland. Sie haben ja auch die Motor für die Harley-Davidson umgebaut und Wagen für Seat, Motoren für Seat entwickelt und so weiter. Also Porsche kriegte den Auftrag, einen Käfer-Nachfolger zu bauen. Das war schon Mitte der 60er Jahre. Und betraut wurde damit, und jetzt wird's spannend, betraut wurde damit ein junger Ingenieur, der bei Porsche zum Konstruktionschef aufgestiegen war, ob seiner Sportwagenerfolge. Das war Ferdinand Pirch. Und Ferdinand Pirch hat dann einen Volkswagen gebaut, der im Volkswagenwerk lief unter der Rubrik EA 266. EA steht immer für Entwicklungsauftrag.
Ja.
Und wie der Supertechniker Pirch, das so besonders hinkriegen wollte, hat er ein Auto gebaut, was zunächst für die Umwelt unverständlich war. Der Wagen hatte weder einen Heckmotor, noch hatte er einen Frontmotor. Der Wagen hatte einen Mittelmotor. Das erinnert so ein bisschen an so Sportwagen-Fans, ja, die den Motor ins Zentrum bringen, damit er dann relativ gut fährt. Dann musste der Mittelmotor, sollte ein viertüriger Wagen werden, unter den Rücksitz platziert werden. Der Rücksitz war also etwas höher als die Vordersitze. Das heißt, wenn Sie Ihre Schwiegermutter da drin gehabt hätten, hätten die dauernd auf die Glatze hinten geguckt. Ja? Dann war der Motor nur von oben über einen Inspektionsschacht zu erreichen und von unten, aber nicht so, wie moderne Motoren zu erreichen sind. Dann war er letztendlich sehr wärmeempfindlich, weil er konnte nicht richtig gekühlt werden. Das Auto war wegen seiner Mittelmotor-Bauweise auch tückisch für Leute, die nicht so ganz versiert sportlich Auto fahren können. Und in dieses Fahrzeug hatte Volkswagen zu dem Zeitpunkt, an dem Leiding kam, nicht nur 250, manche sagen 300 Millionen D-Mark investiert, sondern es wurden auch sogar die Zulieferer, die sich in Westdeutschland befanden, in Kassel befanden, in Nordrhein-Westfalen, vor die Situation gestellt: Wir brauchen eure Maschinen nicht mehr, wir brauchen eure Presswerkzeuge nicht mehr, denn das Auto stand ungefähr ein halbes Jahr vor dem sogenannten Launching, das heißt also vor der Serienproduktion, wo die ersten Fahrzeuge dann herausgekommen werden.
Bleiben Sie dran, es geht gleich weiter.
Radio Oldtimer. Die ganze Welt der Oldtimer und Youngtimer im Radio.
Und Leiding hat praktisch den Mut gehabt, und das ist das zweite Mal Mut, das erste Mal den Audi 100 konstruieren zu lassen, und das zweite Mal zu sagen, dieses Auto können wir nicht bauen, das wird in der Fertigung so teuer wie ein K70 oder wie ein anderes großes Auto. Und es bleibt trotzdem ein Kleinwagen und es wird von der Bevölkerung sicherlich nicht angenommen und es ist im Service problematisch, weil an den Mittelmotor kommt man so schwer ran. Darum hat er die Entscheidung getroffen, den EA 266, wie er hieß, in der Versenkung verschwinden zu lassen. Das war eine sehr mutige Entscheidung, weil das heißt eigentlich mit allem zu brechen, was man bis dahin gemacht hatte. Die gute Zusammenarbeit mit Porsche wurde gebrochen, die gute Zusammenarbeit mit Zulieferern wurde in Frage gestellt, also mit Zulieferern für die Werkzeuge und für die Presswerkzeuge und für die Transferstraßen. Alles das war mit einem Federstrich weg. Und Leiding hatte etwas in petto. Leiding hatte in petto Ludwig Kraus, der ihm zur Seite stand, zwar nie nach Wolfsburg ging, aber von Ingolstadt mit ihm gekämpft hat. Und er hatte in petto einen neuen Ingenieur, den er von NSU mit übernommen hatte. Der war dort Konstruktionsleiter, das war Dr. Wenderoth. Und Dr. Wenderoth hat einen Versuchsträger gehabt, in den man hinterher die Audi-Maschine implantiert hat, die auch im Audi 80 war. Und das war praktisch, wenn Sie so wollen, die Basis für den Golf. Und die hat Leiding mit Macht vorangetrieben, mit aller Macht, kann man sagen. Denn er wusste, wir haben nur diesen einen Schuss. Und wenn dieser Schuss nicht sitzt, dann ist das Werk pleite. Und insofern hat man den Golf, nachdem man ihn noch formal hat überarbeiten lassen, im Stylingstudio von Giugiaro in Italien, dann 1974 präsentieren können. Also Leiding hat alles geschafft. Er hatte aus dem Audi 80 einen Passat gemacht, einen Passat Limousine mit Schrägheck. Das haben auch die Italiener gemacht, das Styling. Man hat einen Variant draus gemacht. Aus dem Audi 50 wurde ein Polo. Und dann hat man auch den Golf präsentiert als Nachfolger und hat alles andere vom Band genommen, was nicht mehr ging. Insbesondere die VW 1500 und den 411 und den VW Porsche. Das heißt also, man war auf einem guten Weg. Und Leiding hat das mit Kraus so gemacht, dass man ein Baukastensystem aufgebaut hatte. Man wollte um den Baukasten Frontantrieb und diesen Motor, den Audi aus dem Audi 80 beigesteuert hatte, praktisch eine ganze Familie bauen, was man auch gemacht hat. Und das, was Herr Hackenberg, früherer Technikvorstand von VW und Audi, jetzt mit dem modularen Querbaukasten gemacht hat, ist in den Grundzügen ja schon von Leiding in dieser Golf-Passat-Familie angelegt gewesen.
Bleiben Sie dran, es geht gleich weiter.
Radio Oldtimer. Die ganze Welt der Oldtimer und Youngtimer im Radio.
Herr Mayer, wir müssen mal eine Zäsur schaffen.
Ja.
Das war ein Schnitt für das Volkswagenwerk unter der Ägide Leiding. Davor 20 Jahre, jetzt mal mehr oder weniger, Käfer bauen und danach Golf bauen, 40 plus Jahre, denn 2014 war 40 Jahre Golf und jetzt in diesem Jahr wird 40 Jahre Golf GTI, also die sportliche Variante, gefeiert.
Ja.
Das heißt, Leiding hat diesen Spagat geschaffen, das hochverschuldete Volkswagenwerk wieder in profitable Zonen zu bringen, wo die Produkte am Markt nachgefragt wurden. Wir könnten jetzt für heute das damit bewenden lassen und in der nächsten Folge über den Anschluss reden von, ja, würden Sie sagen, weiter wichtigen Leuten wie Toni Schmücker, Karl Hahn, Ferdinand Piech, Bernd Piechesrieder.
Wir sollten uns über Karl Hahn unterhalten, der ja nicht der große Automann im Sinne des Blickes für die technischen Details war, sondern der die Strategie eines Konzerns im Auge hatte.
Ja.
Ich will nur noch eins am Ende erzählen. Ja. Warum ist denn Herr Leiding nicht länger als 1974 bis zum Dezember 1974 im Volkswagenwerk geblieben? Also das Erste ist, dieser Kraftakt, der natürlich zu Stückzahlen geführt hat, fand statt in einer Zeit, in einer Krise in Deutschland, wo alle Automobilhersteller praktisch auf den Knien gegangen sind. Und Leiding hat natürlich durch diesen Kraftakt auch Verluste produziert. Er hat also etwas gemacht, wie so eine Agenda 2010 vom Schröder. Er hat gesagt, ich muss jetzt mal bluten, damit es mir später besser geht. Und die Erfolge von Schröder hat Frau Merkel eingefahren und die Erfolge von Herrn Leiding hat jemand anders später eingefahren. Der Golf hat schon 75, nachdem Leiding weg war, in der Tat viel Geld in die Kassen gespült. Aber zu Leidings Abgang war das ganze Volkswagenwerk noch auf der Minuslinie. Das war auch prognostiziert worden. Und insbesondere hat Leiding ein Problem mit der Arbeitnehmerschaft gehabt und mit den Besitzverhältnissen des Volkswagenwerkes, die ja im Bund und Land bestanden. Und wenn Sie dann Helmut Schmidt und andere gegen sich haben, dann können Sie als Vorstandsvorsitzender nur noch freiwillig das Feld räumen und sagen, dann sollen das mal andere machen.
Ja, das haben Sie gut freundlich dargelegt. Ich denke, wir haben durch dieses sehr umfangreiche Beschäftigen mit Leiding eine Basis, um in unserem nächsten detaillierten Gespräch über berühmte Personen aus dem Automobilbau, wir haben ja unseren Fokus auf Volkswagen gelegt, dann werden wir über Karl Hahn sprechen, der sehr lange Vorstandsvorsitzender der Volkswagen AG war, nämlich von 1982 bis 1993. Die anderen, ja, davor, Lotz, Leiding, waren erheblich kürzer. Der Einzige, der danach noch einen ähnlich langen Zeitraum hatte, war Piersch. Die anderen wieder kürzer. Wir haben also ein Auf und Ab in den Personen der Vorstandsvorsitzenden selbst zu sehen. Und Sie als Historiker wissen da so viel zu sagen, dass ich ganz einfach davon ausgehe, dass einige Leute gebannt am Hörer sitzen, Radioapparat sitzen und uns folgen, um neue Anekdoten, neues Wissen über diese Personen aus der Automobilindustrie des Volkswagenwerkes zu hören. Herr Mayer, für heute danke ich Ihnen ganz ausdrücklich, denn Sie haben sehr detailliert, sehr wissensreich uns Neuigkeiten über Rudolf Leiding mitgeteilt. Beim nächsten Mal Karl Hahn.
Sie hörten einen Beitrag von Ingo Mayer, Wachtberg Pech aus der Serie Schicksalsmomente der deutschen Automobilwirtschaft.
Radio Oldtimer. Die ganze Welt der Oldtimer und Youngtimer im Radio.